Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Mein Name ist Tim Bindel.
Ich bin Christian Theiss und unser Thema ist heute Ab auf die Piste. Schneesport in Schule und Gesellschaft.
Ach, krieg ich Gänsehaut.
Tim, hörst du es kratzen, Kufen und Kanten?
Ich habe noch so viele Geräusche des Winters im Ohr, sowohl vom Fernseher als auch vom Selbstaktivsein. Ich freue mich auf die Folge.
Ja, ich glaube, du bist ein, muss man schon mal direkt vorab spoilern, ein größerer Winter-Olympische Spiele-Experte von diesem Jahr als ich.
Vielleicht haben wir sogar ein kleines Special gleich, so haben wir es zumindest vorbesprochen. Also wir labern uns mal kurz rein und dann geht es aber tatsächlich auch ein ganz klein bisschen heute um die schönen Olympischen Spiele.
Ja, das kann man, glaube ich, alle 4 Jahre auf alle Fälle tun. Ja,
das stimmt. Alle zwei. Im Sommer müssen wir auch wieder sprechen, in 2 Jahren
schon. Ja, natürlich. Ich meinte jetzt winterspezifisch. Ja. Und wenn wir schon das Schneesport heute zum Thema machen in Schule und Gesellschaft, dann können wir natürlich auch ein bisschen in den Spitzensport schauen.
Ja, aber vorweg, man kann ja fast sagen, wie war der Winter, Christian, für dich? Hast du da ein paar Winter-Experiences mitgebracht in die Folge? Wie war's? Warst du draußen?
Ich war draußen, auf jeden Fall. In der Tat, Mainz enttäuschend. Mainzer Winter enttäuschend.
Lustigerweise war was mit Schnee, aber das bleibt da nie liegen hier. Es wird schnell so eine Brühe, ne, bei uns.
Ja, und auch lustigerweise so enttäuschend, dass wenn man hier 20 Kilometer zu Freunden, Freundinnen nach Frankfurt schaut, da war viel mehr als hier.
Ja, es ist
also können wir das bitte unsere Geografen und Wetterexperten erklären, ob der Rhein hier das Ganze viel wärmer macht als der Main? Hä? Oder welche Windströme dafür verantwortlich sind?
Ich wollte gerade ansetzen, aber ich hätte nur irgendwelche Sachen geraten oder gelogen.
Ich glaube, du hättest mich gefangen damit.
Ja, ziemlich überzeugend. Genau, können. Nee, aber ich habe mir vorgenommen, nicht mehr so viele unwahre Dinge zu sagen im Podcast.
Das ist ganz gut.
Ja.
Nee, ansonsten haben wir uns schon besprochen, dass wir, und du hast ja eben auch schon gesagt, ein bisschen ein Special machen wollen zu den Olympischen Winterspielen. Und da das irgendwie gut an den Anfang passt und auch so unsere Schneesport-Thematik, die nachher ein bisschen mehr den Fokus kriegen soll auf Schule und Gesellschaft und ja, vielleicht auch Argumente dafür, dagegen und alles andere, was irgendwie die Thematik streift, jingeln wir uns jetzt mal in the News hinein. Und ich glaube, ich gebe Tim schon mal ein bisschen die Bühne, um so einiges scharf oder weich zu zeichnen, was Tim dich in den letzten Wochen so bewegt hat.
Also anschnallen. Ja, ich habe so nie gehabt, dass ich so eine quasi einen Vortrag vorbereitet habe für den Podcast. Es sind aber auch eher Notizen, die ich mir beim Anschauen der Olympischen Spiele gemacht habe. Erstmal, Christian, warst du da auch am Fernseher?
Wenig.
Aha, was hast du denn gesehen?
Curling habe ich gesehen.
Cool, ist immer so ein Klassiker, den guckt man sich dann doch mal alle 4 Jahre, oder? Verrückt.
Genau, dann flimmert immer mal wieder Eisschnelllauf drüber und ich muss dazu sagen, ziemlich zufallsgetrieben, was gerade so läuft.
Ja, in Mailand, Cortina, wie heißt es, D'Ambrezzo? Genau, und Bormio, ja, also allein schon diese Namen. Ich fand's toll, ich war noch nie so in den Olympischen Winterspielen drin wie bei dieser Ausgabe. Ich fand's wirklich unglaublich spannend, vollgepackt mit interessanten Darbietungen, auch mit so persönlichen Schicksalen. Und ich glaube, dass das auch immer so dieses Schnee und Eis mitbringt, ne? Leute, die ausrutschen, ne? Dann beim Slalom eben falsch einfädeln. Du hast nicht bei den Olympischen Spielen im Sommer so viele anschauliche Missgeschicke. Mhm. Das passiert Menschen eher, das kennt man vielleicht aus der eigenen Welt, im Schnee und auf Eis. Es ist rutschig.
Man kennt es nicht
so vielleicht.
Auf unglücklichem Untergrund. Richtig. Genau. Aber Tim, lass doch mal, bevor du deinen Vortrag startest und ich hier meine Korrekturen starte nebenbei und du vortragen darfst, warum, das ist ja spannend sozialwissenschaftlich, warum warst du dieses Jahr so viel dabei wie nie davor?
Ja, Es gab keine Zeitverschiebung, das ist eine. Also, und ich war auch während der Spiele eine Woche in Norwegen und dort, man weiß es, ich spoiler das ja jetzt nicht, es ist vorbei. Die Norweger sind die führende Nation da, das spielt eine große Rolle und ich war da an der Uni in Molde und da lief Christian in der Mensa auf dem großen Bildschirm Langlauf und das zieht einen dann noch ein bisschen mehr mit rein.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Genau. So, pass auf, ich habe mir Gedanken gemacht und weil ich gucke ja auch immer so gerne dahinter und sehe das Spielerische da drin, nicht so sehr die einzelnen Disziplinen. Und ich glaube, der Grundgedanke dieser ganzen Spiele ist, dass Schnee und Eis für uns Menschen existenzielle Herausforderungen sind. Wie gehen wir damit um? Es wird kalt, es schneit, manche Menschen leben sogar in solchen Regionen, wo es dauerhaft so ist. Also auch in Norwegen, in Molde hat man sehr viel mit dem Thema zu. Und man muss als Mensch damit umgehen. Genauso wie wenn man auf einer Insel leben will, mit Wasser umgehen müsste, müssen Menschen damit umgehen. Und das ist irgendwann, wenn es den Menschen gut geht, glaube ich, auch eine Basis für spielerische Herausforderungen. Jetzt pass auf, Christian, ich habe eine Matrix aufgebaut. Das muss man sich als einen Raum vorstellen. Das sind drei Dimensionen. Und zwar sind die Menschen konfrontiert mit zwei Materialien dieser Herausforderung sozusagen, mit zwei Zuständen. Es gibt Schnee und Eis.
Richtig.
Ja. Und dann ist es in unserer Welt flach und hügelig. Daraus lässt sich schon mal vier verschiedene Situationen der Herausforderung gestalten. Also ich muss im Flachland umgehen können mit Schnee, ich muss im Flachland umgehen können mit Eis und ich muss am Berg umgehen können mit Schnee. Und vielleicht muss ich sogar am Berg umgehen können mit Eis. Und für all das gibt's olympische Disziplinen. Flach im Schnee, Christian, da fällt dir bestimmt was ein.
Naja, selbstverständlich. Genau.
Langlauf beispielsweise, das ist flach im Schnee, sehr stark viele Disziplinen. Und am Hang im Schnee haben wir den Ski Alpin, flach im Eis, die ganzen Eislauf-Shorttrack-Disziplinen. So, und jetzt mache ich noch eine Ebene mit dazu, und zwar mit welchem Sinn setzt man sich spielerisch auseinander? Also agonal, höher, schneller, weiter, meistens schneller.
Ja.
Meistens schneller. Es gibt tatsächlich nur eine Weiter-Disziplin und das ist das Skispringen. Sie messen es ein bisschen bei den Snowboard- und Skitrick-Disziplinen mittlerweile, wie hoch sie in die Rampe rauskommen. Da gab es immer so eine Anzeige, so 4,92 Meter und so weiter und helikoptern sich darum. Aber eigentlich geht es massiv um schneller. Dann geht es um Gestalt und Stil.
Mhm.
Also die Menschen messen sich im Schnee und auf Eis, wer kann was besser. Und sie geben auf dem Eis und im Schnee an, was toll zu machen. Das ist die Grundkonstellation. Jetzt habe ich mal analysiert, was gibt's alles und was gibt's alles nicht. Es gibt auch noch eine Grundkonstellation, dass die Menschen sich dort so in Mannschaftsspielen messen. Es kommt dein Curling und es kommt Eishockey. Und jetzt kommt meine große Analyse. Es gibt zu viel von dem einen und zu wenig von dem anderen. Und zwar gibt es zu wenig Spiele im Schnee. Es gibt überhaupt oder zu wenig Kämpfen im Schnee. Das mussten doch Menschen auch machen für ihre Existenzbewältigung, dass sie im Schnee kämpfen. Dann gibt es keine Schneeabfahrten mehr auf dem Schlitten. Sowas machen wir doch massiv. Ne? Jetzt haben die so Eiskanal im Grunde.
Mhm.
Es gibt aber keine Schlittenfahrten im Schnee. Und es gibt tatsächlich wenig bis gar nichts ohne Kufen oder Skier. Warum latschen die nicht mit normalen Schuhen oder Schneeschuhen durch die Gegend? Mhm. Also da ist viel Spiel. Und mir würde zum Beispiel einfallen, dass man natürlich Kämpfe im Schnee macht, dass man sowas wie Schneeballschlachten auch dann machen kann. Also es gibt eine Auswahl an den Dingen. Und da hat Deutschland ein bisschen Glück auch. Und ich möchte mit dir ganz gerne nicht nur darüber reden, was ist alles möglich auf Schnee und Eis, vielleicht später nochmal. Ich möchte mit dir gerne darüber reden, warum sind wir in Deutschland, profitieren wir so stark vom Schlitten- und Bobsport. 6 unserer 8 Goldmedaillen kommen aus dem Schlitten- und Bobsport.
Möchte davon, also erstmal möchte ich
sag mal
nach deinem Kurzvortrag die Matrix als sehr interessant bezeichnen.
Danke. Ja,
bravo.
Da kannst du jetzt verorten und gucken, so, ne, was kannst du auch mit Schülern machen. Also wenn es nachher auch im Schneesport in Schule geht, so, das alles ist ja möglich. Es gibt ja nicht nur Ski Alpin und die Skiabfahrt, sondern geh mal aufs Eis. Geht doch mal, wie in Holland, da heißt es immer, die Holländer schon im Kindergarten stehen ja auf Schlittschuhen. Guck dir mal an, wo haben die ihre Goldmedaillen her? Vom Schlittschuhlaufen.
Mhm.
Ja.
Das verschieben wir auf später.
Die Krachten zugefroren, ne?
Oder traditionell.
Ja, die Diskussion verschieben wir gerne auf später, okay. Steige ich gerne ein. Jetzt musst du mir deine Frage nochmal, warum wir da so stark sind.
Nein, vielleicht anders angefangen. Christian, stehst du auf Bob und Schlitten? Hast du dir das angeguckt?
Nein.
Bist du da im, kennst du irgendeinen Athleten aus der Hackelschorsch von früher vielleicht? Ja,
den kennt man hauptsächlich von ProSieben damals, weil der bei der
WOC-WM
mitgemacht hat. Genau, das sind dann so einzelne Ikonen. Aber deine Frage war, glaube ich, warum wir da so gut abschneiden. Ja,
was ist da los?
Gute Frage, habe ich nicht analysiert. Ja. Aber ich denke, vor allem hat es eine Begründung hinsichtlich der Verfügbarkeit von Trainingsstätten.
Absolut, Christian, da kriegst du volle Punktzahl. Wie viele Bobbahnen gibt es weltweit?
Ja, weltweit, no idea, lass mich mal. Also wir sind...
Ja. Sind wir dreistellig? Sind wir wahrscheinlich nicht,
nein,
ich mal.
Ja? Ich schüttel schon mal ein bisschen im Kopf. Wir sind tief zweistellig, Christian. Wir sind bei 16 Bahnen weltweit.
Wow.
Wie viele davon sind in Deutschland? 4.
Mhm. Siehste.
So. Mhm. Ich habe noch ein bisschen weiter recherchiert. Wie viele Vereine gibt's zum Bobfahren in Deutschland? 80. Ja? Mit 6.900 Mitgliedern. Ich glaube, im Turnverein sind 20.000 Vereine. Das ist eine absolute Nische. Also ich stelle mir so vor, ich gucke das als Kind am Fernsehen, so wie ich früher Hockey gesehen habe, und sage zu meiner Mama, ich will einen Hockeyverein. Jetzt müsste ich ja auch hingehen können und sagen, geil, in diesem Bob, ich will einen Bobverein. Wie zur Hölle geht das? Da heißt es, die kommen meistens aus der Leichtathletik. Ne? Das ist ja auch ganz absurd, dass sie das Ding so schnell anschieben. Aber Christian, 80 Vereine mit 6.900 Mitgliedern. So, und jetzt sind das 6 von 8 Goldmedaillen. Insgesamt kommen 73% aller olympischen Wintersportmedaillen aus diesem Segment. Und die geben, in Deutschland geben wir Steuergelder aus von 35 Millionen im Jahr für Bob- und Schlittensport.
Ja.
Da kannst du ausrechnen, was eine Medaille kostet.
Naja, und da sind wir bei der Diskussion, die sicherlich nachher auch noch unsere Thematik beeinflussen wird hinsichtlich kulturellem Kapital.
Ja.
Ist uns das wichtig?
Ja.
Also ist das der ist Gesellschaft schon absurd. Das wichtig?
Das ist schon absurd. Und ich, also nichts gegen Schlitten und Bobfahren, aber das kann man sich mal anschauen. Aber es ist doch ein bisschen monoton beim Zuschauer dann. Sie fahren doch da alle gleich runter auf eine Art und der eine deckelt mal einmal gegen die Wandere, der andere zweimal. Es ist schon absurd, dass man da in Deutschland so eine Fanatik nach diesem Gerät hat. Wobei ich es ästhetisch sehr geil finde, so ein Bob. Ich würde da gerne mal drin sitzen mit dir.
Gibt das ZDF oder die ARD, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, natürlich hängt das immer auch von den Wettkampfzeiten ab, geben die sportartspezifische Quoten aus?
Das müssen wir mal schauen.
Ja, das hätte ich jetzt gerne mitgebracht. Leider kann ich das jetzt nicht liefern, vielleicht als Newsbeitrag in der nächsten Folge. Weil das würde mich interessieren, ob die unterschiedlichen Disziplinen wirklich unterschiedlich nachgefragt werden. Weil es wurde, soweit ich weiß, ich habe ja einige Kontakte, Grüße gehen raus an meine Freunde und Freundinnen vom ZDF hier in Mainz. Einiges wurde ausschließlich im Stream übertragen. Mhm. Genau. Und ich denke mal, die quotenstarken Disziplinen dann auch im linearen TV.
Bob war gut live zu sehen. Also ich habe letzten Wochenende waren einige Finals, das war durchweg Thema an einem kompletten Wochenende im deutschen Fernsehen.
Und ich habe auch eine spannende Info erfahren bezüglich, das fand ich interessant, über einen potenziellen Live-Kommentar, dass man gewisse Streams werden begleitet mit einem deutschen Live-Kommentar.
Ja, 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 ja.
Insbesondere deshalb, um Sachen, die passieren, einzuordnen. Das heißt, wenn sich beispielsweise jemand verletzt, als Beispiel, und der Stream würde ohne Kommentar dargestellt werden, kann für Zuschauer triggernd und verstörend sein, weil sie dann nicht wissen, was passiert mit der potenziellen, mit der verunfallten Person.
Ich gucke ganz ungern Sport ohne Kommentar, muss ich sagen.
Ja.
Ich habe es versucht, ich habe ein Curling-Spiel mal halb gesehen und das geht, für mich funktioniert das nicht, weil es lebt auch so sehr, finde ich, Olympia von den Kommentaren. Johannes Klabo, der ist ja der Norweger, der jetzt die meisten Goldmedaillen bei Olympischen Spielen gewonnen hat. Als der bei 50 Kilometer ins Ziel lief, da schrie der Reporter, der Kommentator nur, der weiße Rabe ist im Ziel. Sowas liebe ich, ne? Da wo dann Sport in so Poesie übergeht. Und das war an einigen Szenen bei Olympia auch gut zu sehen. Ich will jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen, die Zeit rennt uns jetzt schon davon. Aber ich war so am Eiskunstlauf dran auch. Traumhaft. Auch was die jetzt mittlerweile auch mit Vierfachsprüngen können. Und da gibt's einen amerikanischen Star, Ilja Malinin, der dann eigentlich das Wunderkind ist. Und der stürzt auf absurdeste Weise mehrfach im Finale. Da kriege ich Gänsehaut. So, weißt du, es geht alles 4 Jahre auf diesen einen Moment hin. Das ist Olympia für mich. Und dann musst du es abliefern in den 5 Minuten. Und dann kannst du scheitern oder du kannst zum Held werden. Das ist Olympia. Das sind Olympische Spiele.
Der emotional begeisternde Beitrag von dir jetzt die letzten 10 Minuten rund ist doch ein wunderschöner Kick-off, um jetzt den Bogen zu spannen und etwas vielleicht eine Schere aufzumachen zu deiner Position zu den Olympischen Spielen, als Frage formuliert von mir, potenziellen Schneesportaktivitäten in Schule, vielleicht aber auch Studium und Gesellschaft. Und da würde ich uns mal reinjingeln. Wir können sicherlich noch, wenn du so viel aufgeschrieben hast, gerne hin und wieder einen kleinen Schwenk zu potenziellen Verbindungen zu Olympischen Spielen, zum Leistungssport tun. Aber unser Thema ist ja ganz genau dieser Schneesport in Schule und Gesellschaft. Ab auf die Piste heißt der Vortitel und ich jingle uns rein. Wir gehen in Medias Res.
Ist okay. Also ich habe ihn nur noch bei Olympischen Spielen notiert. Bei meiner Vorbereitung steht noch die Norweger. Das lassen wir aus, oder? Und gehen in die Schule.
Was genau
möchtest du mit denen? Die so stark sind. Und dann heißt es immer so, wisst ihr, warum die stark sind so? Ja, weil die haben dieses Kindersportkonzept, Kinderrechte im Sport. Das ist für uns auch interessant. Ne? Sagen, keine Vergleiche vor 11, ne? Jeder variantenreiches Ausprobieren. Aber es gibt ja auch die Stimmen, die sagen, ja, okay, das ist schon so eine Feigenblatt-Diskussion, weil die sind echt so ein bisschen hart am Limit, was Trainingsmethoden angeht, hart am Limit, was das Thema Doping angeht und so weiter. Also es ist eine ganz schwierige Sache mit dem Norwegen-Phänomen.
Und hart am Limit, ja. Tim, sind sicherlich auch manche Diskussionen über Schneesport in der Schule.
Absolut.
So begeisternd, wie wir gerade über die Olympischen Winterspiele gesprochen haben, so schwierig sind teilweise natürlich auch Diskussionen über Fahrten, schneesportfokussierte Fahrten, Aktivitäten in pädagogischen Kontexten, in Schule, Studium oder in anderen Gesellschaftsbereichen. Und so kann man, glaube ich, vorweg schicken, teilweise sind diese natürlich stark emotions- und kulturell geleitet. Und wir versuchen heute mal so ein bisschen einige Perspektiven aufzuzeichnen, die vielleicht auch ein Für und wieder besprechen, die irgendwie eine Perspektive aufzeichnen, die einen Kompromiss darstellen könnte oder, was die ganze Thematik betrifft. Und ich habe uns zum Einstieg eine relativ aktuelle Angelegenheit mitgebracht. Die Schneesportaktiven aus Schule und Studium werden die Diskussion sicherlich mitbekommen haben, Tim, und da würde ich uns gerne mit off-kicken, wie man so sagt, kick-offen, andersrum, so. Und möchte nochmal auf die Angelegenheit aus Sachsen-Anhalt letztes Jahr aus Mitte 2025 hinweisen, die dann doch in der Schneesport-Community hohe Wellen geschlagen hat. Denn dort hat die damalige, muss man sagen, Bildungsministerin Feusner hieß sie, verordnet, dass keine Schulskifahrten mehr stattfinden sollten. So, und jetzt fragt man sich natürlich, was waren die Gründe, die zumindest vorgetragen wurden? Die haben sich hauptsächlich auf zwei Argumente bezogen. Und das war einerseits, dass diese Skikurse zu ressourcen- und personalintensiv wären, was eben hohe Kosten verursacht und Unterrichtsausfall erzeugen würde. Und es gab nach diesem Beschluss vom Bildungsministerium große Empörungswellen und letztendlich hat sich Ministerpräsident Hasselhoff eingeschaltet. Diese Verordnung, ich mach mal die Kurzversion, wurde letztendlich wieder gekippt und letztendlich hat die Bildungsministerin unter anderem auch wegen dieses Vorfalls ihren Job letztendlich verloren. So, und Tim, ich habe dir aus einem Beitrag, den ich gelesen habe, vom Mitteldeutschen Rundfunk, habe ich dir zum Start vier Kurzmeinungen von, ich weiß nicht, ob das ein Radiobeitrag war, Hörer, Hörerin, beziehungsweise von Kommentierenden mitgebracht. Und du könntest für einen Einstieg vielleicht mal Position beziehen und wenn du dich entscheiden müsstest, einen dieser Beiträge, dieser Kommentare, ich habe dir zwei mitgebracht, die dafür sind und zwei, die dagegen, und du könntest dich argumentativ festlegen, wo du sagst, das leuchtet mir am meisten ein.
Oh, das ist eine richtige Methode, die du da mitgebracht
hast. Schön, oder?
Ich hab nur einfach einen Vortrag gehalten. Du machst dir so ein Seminar
draus. Genau. Ja, okay, dann möchtest du zuerst die Argumente hören, die dagegen sprechen? Also die sagen, ja, ich kann verstehen, dass die nicht stattfinden sollten, diese Skikurse.
Ist mir egal.
Okay, dann starten wir zuerst mit denen dafür. Ja, also für Schulskikurse. Eine Nutzerin schreibt, Zitat, vielleicht sind als nächstes die Klassenfahrten dran. Kann ja nicht sein, dass Schüler und Lehrer während der Schulzeit Urlaub machen. Das Konzept dieser Veranstaltung wird offenbar nicht verstanden. Urlaub ist hier in Anführungszeichen geschrieben. Mhm. Weiterhin schreibt eine Nutzerin, Also der erste war praktisch ein sarkastischer, ein sarkastischer befürwortender Beitrag. Ja, ja. Eine zweite schreibt, Bildung findet nicht nur in einem kleinen Klassenraum statt. Es gibt viele Gründe, die für außerschulische Veranstaltungen und Fahrten sprechen. Sozialkompetenz und das echte Miteinandersein. Und dann haben wir zwei dagegen. Einmal, die Kosten, die das Ministerium einspart, betreffen ausschließlich die für die Mitfahrenden und gegebenenfalls vertretenden Lehrkräfte. Schüler bzw. Eltern zahlen für sich selbst. Und genau das kann es eben nicht sein. Und das kann Kinder benachteiligen, die dann nicht mitfahren können. Und ein letztes, was dagegen spricht, schreibt ein Nutzer, ob Ski, Surf oder Sprachreise, alles bezahlter Unterrichtsausfall und absolut fehl am Platz.
Gut, okay. Ja, das ist ja typisch. Also wie bei vielen Dingen auch im Bildungskontext haben wir es ja hier nicht mit empirischen Fakten zu tun, wo wir ganz klar wissen, jo, das bringt was oder bringt nichts, ne? Sondern das ist eine normative Diskussion, da gibt es ein Für und Wider, das muss man abwägen und sich entscheiden. Deswegen gibt es Gremien, die das tun, deswegen gibt es dann auch Streit, wie in Sachsen-Anhalt beispielsweise, und Konsequenzen, je nachdem, wo die Mehrheiten liegen, ne? Was mich selbst betrifft, muss ich also in dieser normativen Situation schauen, wie ist meine Rolle, also ganz persönlich, ne? Als Mensch, der jetzt nicht Institutsleiter war an diesem schönen Institut in Mainz, würde ich sagen, ich bräuchte das jetzt nicht. Und auch für meine Tochter, Kinder ist das sicher entbehrlich auf eine Art. So, die brauchen es nicht zum Älterwerden. Sicher schön zu machen, aber kann man auch sein lassen. Aus meiner Rolle jetzt hier an der Hochschule sehe ich es ein klein bisschen anders. Es scheint mir doch ein bedeutender Bestandteil auch für ein Studium zu sein. Insofern kann ich auch gut verstehen, dass das je nach Schule oder je nachdem, wo die Schule auch liegt, sicher in Bayern auch nochmal was anderes als im Rheinland, kann ich durchaus sehr gut argumentieren, dass das auch ein Bildungsthema sein sollte.
Absolut. Und ich glaube, da müssen wir insbesondere hin, ich habe das ja anfänglich schon eingeleitet, dass diese Thematik für viele Leute in der Diskussion unglaubliche Emotionen hervorruft. Das hat was, ich sag mal, grundsätzlich Kulturelles, ja. Was für viele Leute, wenn man da natürlich mit Gegnern dieses, ja, schwieriges Wort, vielleicht Kulturgut in dem Zusammenhang, aber es wird sicherlich in der Diskussion richtig verstanden. Wenn man dort mit Gegnern zu tun hat, fühlt man sich in seiner Persönlichkeit, weil es für viele natürlich eng mit der eigenen, ja, Verwirklichung und mit den eigenen Hobbys, mit den eigenen Liebschaften, also was man an Hobbys liebgewonnen hat, zu tun hat, fühlt man sich sehr stark angegriffen. Absolut. Und ich glaube, wir müssen, und das sieht beispielsweise auch die ASH so, die sagt, wir müssen wegkommen von einer Argumentation auf Grundlage, ich drücke jetzt mal in einfachen Worten aus, das ist Tradition, das haben wir immer schon so gemacht, sondern wir müssen uns, und ich oute mich auch ganz klar als ein Befürworter von Schneesportfahrten, müssen wir uns mit Argumenten beschäftigen, die abseits von Tradition, ja, und wir haben das immer schon so gemacht, stattfinden. Und das ist meine Einleitung. Alles gut. Ich wollte nur sagen, das ist meine Einleitung, wo ich glaube, wenn wir darüber diskutieren, müssen wir wegkommen von Emotionen und Traditionen.
Ich möchte trotzdem noch mal ein bisschen genauer mal reingehen, was das eigentlich, was für eine Tradition das ist. So, ich lese da drin, so habe ich selbst auch erfahren, als ein Stück hinzugewonnene Freiheit, vor allem in den 80er und 90er Jahren in Deutschland. Das ist so etwas, was man gewonnen, das war, ich erinnere das noch genau, in meiner Kindheit, wir haben im Saarland alle Skier besessen sogar. Ne? Wir haben sie gekauft, nicht mal geliehen. So, das war ähnlich wie das Surfen, kam in den 80er Jahren diese neue Freiheit auf. Und das hat etwas mit der bürgerlichen Mitte zu tun, das hat etwas mit Aufstiegsfantasien auch zu tun. Tennisspielen gehörte da auch dazu. Das ist für mich so eine bürgerliche Idee. Tennis, Surfen, Skifahren. Die will auch eine bürgerliche Mitte nicht mehr loswerden. Das ist eine klassische deutsche Tradition der 80er, 90er Jahre. Ich glaube, dass sich das aber, dieses Wir, wer da eigentlich spricht, in der Zwischenzeit verändert hat. Und dass unsere Gesellschaft diverser geworden ist. Und ich war neulich im Sauerland, in Willingen, im Skigebiet. Und da kam es mir tatsächlich vor wie in den 80er, 90er Jahren, allein so von davon, wie das Ambiente war. Und mir ist aufgefallen, dass Ich war da mit meiner Frau und die hat eben einen Migrationshintergrund, dass sie die Einzige war, wirklich die Einzige war in dieser Skihütte mit einem Migrationshintergrund. Das mag Zufall sein, bringt mich aber auf den Gedanken, muss man nicht auch mal schauen, wer repräsentiert diese Idee des Skifahrens in Deutschland und ist sie vielleicht auch, kann sie nicht mit der Diversität auch standhalten, wie wir sie heute auch haben? Also Skifahren hinterfragen, aus einer diversen Gesellschaft heraus.
Also das kann man, glaube ich, auch ganz klar so sagen, das war kein Zufall, ja, dass sie eine der einzigen Personen mit Migrationshintergrund war. Wenn wir in Skigebiete gehen und uns die uns die skifahrende Gesellschaft anschauen, sind das natürlich ein Ausschnitt der Gesellschaft, die häufig von ihren Eltern auch das weitergegeben bekommen haben. Und so ist das gewachsen.
Also türkische Migration gibt's ja auch im Spitzensport im Grunde, nicht im Wintersport, wenn man das anschaut. Also es ist schon eine ganz klassische, alte, deutsche, noch nicht migrierte Tradition, die hier auch hochgehalten wird.
Ich glaube, dass zum Beispiel, wenn wir schon mal den Blick auf Schulskifahrten oder auch Skifahrten hier im Studium, Schneesport im Studium werfen, dass ein unglaubliches Benefit ist, dass dann auch Schneesport nicht affine Gruppen es schaffen, mal in die Berge zu gehen, mal wirklich auf Schneesportgeräten unterwegs zu sein und dann eben, dass über Zeit natürlich auch eine Durchmischung dieser Schneesportfans stattfindet. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber um es ganz klar zu sagen, oder hast du vollkommen recht, POCs beispielsweise sind im Schneesport weit unterrepräsentiert.
Das würde ich, das vielleicht mal vorweg, dass wir jenseits dieser Traditionen auch diskutieren. Also es ist durchaus sichtbar, es muss nicht sein, wir haben das aber irgendwie etabliert. Jetzt die Frage, muss man sich das erhalten? Wollen wir dafür kämpfen? Dafür müssen wir Gründe geben. Welche gibt es da?
Und da gibt es natürlich ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Wir können natürlich, aber das machen wir heute nicht, das wäre mein Wunsch, die kann nämlich jeder selbst in unterschiedlichen Literaturen nachlesen, gibt es mannigfaltige sportmotorische, bewegungsorientierte Gründe, die für ein Bewegen auf Schneesportgeräten sprechen. Also wir haben das Bewegungsfeld Rollen und Gleiten und abseits jetzt von Koordination oder anderen ausdauerspezifischen Gesichtspunkten bietet Schneesport tolle Bewegungserfahrungen, die Motorik und andere Bereiche betreffen. Ich würde mir wünschen, dass wir heute etwas mehr, weil das sind so ein bisschen die Faktoren, die natürlich für meine Begriffe, wenn wir Schule betrachten, wesentlich wichtiger sind, wenn wir auf Soziale, wenn wir auf die Persönlichkeitsentwicklung gehen und die gesellschaftliche Verortung von Schneesport.
Würde ich gerne machen. Eine Sache auch hier, glaube ich, nochmal vorweg, um so ein bisschen sorgfältiger zu klären. Ist es nicht auch sowas, ich habe ja eben, als ich über die Olympischen Spiele gesprochen habe, eine Ausgangssituation kreiert, sagen, es gibt diese existenzielle Herausforderung von Schnee und Eis, ne, für Menschen. Es gibt auch die existenzielle Herausforderung von Wasser beispielsweise. Deswegen wird auch Schwimmunterricht oder Erstschwimmen extrem hochgehalten. Man könnte auch so argumentieren und sagen, für diese Herausforderung müssen Menschen Techniken erlernen. Dann wäre das Skifahren so etwas wie Schwimmen oder Radfahren. Siehst du diese Argumentation, dass es eine Technik ist, die den Menschen schützt oder in seiner Mobilität erweitert?
Ja, tue ich mich eher schwerer jetzt als beim Schwimmen, muss ich dann auch aus einer Fanperspektive doch eher sagen. Schwimmen ist für mich, wir haben so viel Wasser hier vor Ort in Deutschland an irgendwelchen Flüssen, ist eine Überlebenstechnik. Eine Überlebenstechnik auf Schnee und Eis ist dann meines Erachtens doch eher selten. Gleichzeitig
kommt auf die Region an. Wenn ich jetzt beispielsweise in Österreich, ich bin ja manchmal im Lehrauftrag in Salzburg.
Ich habe ja gerade gesagt, in unseren Regionen.
Okay, ja, genau.
Ja. Aber führ gern fort in Salzburg. Ja,
also in Salzburg ist, wenn ich da immer reinfrage, wie die Studierenden aufwachsen, wie das auch Thema an der Uni ist und so weiter, dann stellt sich diese Diskussion nicht. Also wir richten uns jetzt hier nicht nur an Hörer aus dem Rheinland oder an nördlichen Gefilden, sondern wenn man uns aus Österreich oder der Schweiz zuhört, dann haben wir eine ganz andere Thematik. Das heißt, dann ist es schon sinnvoll, klettern zu können. Da sind ja Berge, sinnvoll auch mit Schnee und Eis umzugehen, denn das ist ja da. Und diese Argumentation verstehe ich schon.
Ich finde gut eigentlich, in welche Richtung du gerade gehst, indem du auch Bewegungen aufgreifst oder Ideen, die Schneesportfahrten, und wir haben es ja extra auch im Titel Haben wir es Schnee? Ja, wir haben es nicht Ski genannt. Genau.
Ja, genau.
Wir haben es
ja.
abseits von ja. Bestimmten Schneesportgeräten genannt. Und das ist mein Hauptpunkt, den ich heute einfach auch nochmal ergänzen
super.
Möchte, dass wir bei diesen Fahrten ins Gebirge nicht nur mit einem bestimmten Schneesportgerät es zu tun haben, sondern unglaublich viele andere Kompetenzen ansprechen können, die abseits von dem Bewältigen von blau-rot-schwarzen Pisten es zu tun haben.
Finde ich ganz super. Und jetzt möchte ich an der Stelle Werbung machen für einen Beitrag von Peter Kofer und Bernhard Mark in einem Buch, das Schulsport in der Jugendphase heißt.
Wie
Christian,
ja.
Das haben du und ich und Helena Rudi und Frieda Ott rausgegeben, Kapitel 16. Und da darf ich ganz kurz mal die Erlebniswerte von schneesportlichen Programmen mal zitieren, denn da ist tatsächlich nicht nur alpines Skifahren genannt, sondern zum Beispiel ein Erlebniswert sei eben Natur und Umwelt. Und hier ist genannt als beispielhaftes Programm Snow Sunrise als erste auf der Piste. Okay, das kann man sich noch mit Skiern vorstellen, aber hier Style und Individualität, Snowblades und Bigfoots. Also nur, es geht noch weiter. Nur um mal zu zeigen, es geht nicht nur um das alpine Skifahren. Und wenn wir das Ganze ausweiten, sprechen wir über Schneesport. Das wäre die Definition, Christian.
Mhm.
Oder nehmen wir tatsächlich auch noch den Ausflug in die Eishalle mit. Schlittschuhfahren macht man ja auch in der Schule. Das haben wir jetzt nicht dabei, ne?
Das haben wir jetzt in dem konkreten Kontext nicht dabei, weil das natürlich nicht mit den Kontraargumenten zu tun hat, die beispielsweise der Ausflug ins Gebirge mit sich bringt.
Also liebe ZuhörerInnen aus Holland, wir klammern an dieser Stelle das Eislaufen aus.
Ja, so ziemlich.
Ja,
kann man sagen. Denn dann kommen die Argumente eben nicht zu tragen und jetzt müssen wir es nach einer halben Stunde natürlich mal ansprechen, die alles mit Nachhaltigkeit, Natur und Umwelt zu tun haben.
Mhm.
Der Schneesport an sich, und das dürften den meisten Hörerinnen und Hörern sicherlich draußen auch bekannt sein, der kämpft natürlich nicht nur mit den Kosten und Personal Punkten, die ich eben in der Schule genannt habe, sondern natürlich wird alles auch unter dem Gesichtspunkt einer Nachhaltigkeitsdiskussion geführt. Und da möchte ich aber nochmal klar machen, dass der Schneesport an sich natürlich auch von Faktoren abhängig ist, die ihn indirekt beeinflussen. Das heißt, natürlich ist eine Schule, die in München sitzt und ins Gebirge fährt, hat einen, ich sage jetzt mal, wesentlich kleineren CO2-Fußabdruck in dieser kompletten Reise als eine Klasse, die mit dem Reisebus aus Hamburg anreist. Das muss einem klar sein und das kann man auch nicht wettmachen. Aber Anreise und insbesondere dann, wenn es um Individualverkehr geht, ist der CO2-Treiber in den Schneesportarten.
Ich glaube, da ist man sich auch sicher. Es gibt dann auch natürlich, wenn ich auch die Argumentation höre, wir haben ja selbst auch Schneesport im Angebot, Christian, da bist du ja auch involviert, sage ich mal. Und natürlich finden wir auch Argumente dann, die das auffangen. Die sagen, ja, das ist richtig, keiner leugnet das, glaube ich, so in unserem Umfeld. Aber wir tun etwas dort für die Sensibilisierung der Studierenden. Dass zumindest, wenn wir dort sind, auch entsprechende, sagen wir, klimaorientierte Problematiken zum Tragen kommen, dass wir da fortgebildet werden, dass wir das auf dem Schirm haben und so weiter. Ist das die Lösung?
Das ist ein Teil der Lösung, sicherlich. Und ich glaube, es ist zum Beispiel unseren Social-Media-Nutzern und Nutzerinnen so präsent wie nie gewesen. Vielleicht ist es dir auch irgendwann mal durch den Feed gewischt worden, dass verschiedene Skigebiete gezeigt wurden, irgendwelche Handyaufnahmen aus dem Lift, wo absolut im Januar, Februar grüne Hänge gezeigt wurden und so leicht auf ironische Art und Weise Tirol, Januar 26. Und so wurde eben ein bisschen sich über den nicht vorhandenen Schnee klar gemacht. Das heißt, ein Ziel, ein unglaublich wichtiges Ziel von Schneesportfahrten in den Schulen ist natürlich die intensive Beschäftigung mit der Natur.
Mhm.
Das muss stattfinden. Und natürlich wollen wir eine nachhaltige Umwelterziehung auch im Schneesport. Wir nutzen die Natur für unseren Sport und gleichzeitig erwarte ich dann von jedem Schneesportler, dass er auch sich intensiv mit der Naturerhaltung und zumindest mit der Natur beschäftigt, die ihm dieses tolle Freizeiterlebnis ermöglicht.
Ist ein bisschen so, als würde ich mit einer Schulklasse rauchen und gleichzeitig über die Schäden aufklären. Ich immer, also jetzt ein bisschen überspitzt, ne, weil es sehr stark gesundheitlich schädlich ist und uns das allen klar ist. Aber so ganz, finde ich, geht diese Argumentation nicht auf. Also im Endeffekt muss wahrscheinlich ein Ministerium, so wie in Sachsen-Anhalt, entscheiden, das führen wir nicht mehr durch. Da liegen uns die Argumente jetzt vor und dann haben wir eventuell Alternativen für das, was uns verloren geht. Wenn uns da etwas Kulturelles überhaupt verloren geht, das ist die Frage.
Also ich würde das bejahen, dass uns da was Großes Kulturelles verloren geht. Ja, das würde ich sagen, dass da geht uns was Großes Kulturelles verloren. Wir haben natürlich unglaublich viele weitere Argumente, die für Schneesportfahrten sprechen. Allerdings bin ich auch der Auffassung, und das hast du, glaube ich, gerade mit deinem Punkt versucht, so ein bisschen klar zu machen, man muss sich bewusst sein, übrigens genauso wie den Leistungssport betrifft. Und ich bin dort selbst Betroffener, in Anführungszeichen, weil du weißt, ich viel auch auf unterwegs bin und nicht immer mit Verkehrsmitteln, die CO2-neutral stattfinden können. Und dann muss einer Gesellschaft bewusst sein, und das, glaube ich, müssen wir akzeptieren, dass gewisse kulturelle, oder nicht nur, ich mag es nicht auf das kulturelle Schema eigentlich, dass gewisse gesellschaftliche Bestandteile, die aus anderen Gründen sehr wichtig sind, wie der Leistungssport unglaublich viele Gründe hat, die, warum er wichtig ist. Und genau wie ich der Auffassung bin, dass Schneesport unglaublich wichtig ist, dass man dann sich eingestehen muss, hier findet eine nicht nachhaltige Sportpraxis statt. Das ist der Fall. Wenn wir noch nicht CO2-neutral irgendwohin anreisen können, und das passiert natürlich in vielen Skigebieten, funktioniert das nicht. Wir haben keine Pistenbullis, die vielerorts elektronisch fahren können. Dann muss man das akzeptieren und gegebenenfalls anderweitig dafür einsparen oder es akzeptieren.
Ist aber dann doch anders als mit dem Schwimmen. Ne? Also die Schwimmfähigkeit scheint so wichtig zu sein, dass das Bädersterben ein großes Thema ist, auch in der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft breit diskutiert. Also da ist man sich einig, wir brauchen das, die Kinder müssen schwimmen lernen, das ist sehr wesentlich. So die Argumentation, weil du sagst, es ist wichtig, ne? Das muss man ja, Skifahren ist wichtig.
Habe ich das so gesagt?
Ja.
spulen wir doch mal zurück. Also ich glaube nicht ohne nachfolgendes Argument.
Ja, genau, da will ich ja drauf hinaus. Also auf welchem Grad ist das wichtig? Es ist nicht lebenswichtig. Und dann sind wir in der Pädagogik an dem Punkt, wo wir sagen, es hat unvergleichliche Potenziale. So, und die würde ich gerne nochmal mit dir klären, damit wir überhaupt eine Grundlage haben zusammen, wenn wir da irgendwas streichen würden. Ich weiß gar nicht, ob wir diese Diskussion hier überhaupt in dem Podcast führen müssen, so zentral. Aber wenn wir uns von was distanzieren wollen, dann müssen wir genauer wissen, von welchem pädagogischen Potenzial wir uns eigentlich distanzieren. Niemand braucht Skifahren.
Okay, das möchtest du mir jetzt eine Gegenrede
herauslocken? Ja, ich möchte mit dir zusammen das entwickeln. So, was ist denn das? Dieses Potenzial, das ich von keinem anderen Gegenstand bekomme. Ja. Ich sehe das ja auch. Ich kann das verstehen.
Also gehen wir erstmal auf klassisch-pädagogische, psychologische, soziale Aspekte ein. Wir haben beim Skifahren für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, insbesondere für Anfängerinnen und Anfänger, unglaublich schnelle Lernerfolge zu erreichen. Das sorgt für ein unglaublich hohes Maß an Motivation. Meistens können Schülerinnen und Schüler, die noch nie auf Skiern gestanden haben, am zweiten oder manchmal schon am ersten Nachmittag schon die erste Liftfahrt und die erste blaue Piste bewältigen. Das sorgt für unglaublich tolle sportliche Erlebnisse. Und in der Tat, weil wir in einem Bewegungsfeld sind, was in der Schule eher weniger Rollen und Gleiten, ja, also jetzt mal abseits vom berühmt-berüchtigten Rollbrett-Führerschein, abgebildet wird. Ein Bewegungsfeld, wo sich vielleicht aufgrund von individuellen Talenten auch Schüler und Schülerinnen wiederfinden, die sonst im Sportunterricht eher ja, bezüglich ihrer eigenen Fertigkeiten hinten anstehen. Es kommt gleichzeitig, und das ist auch interessant, wenn wir bezüglich einer pädagogischen oder einer sozialen Klassengemeinschaft sprechen, finde ich auch sehr interessant, dass wir es beim Skifahren oder bei Schneesport grundsätzlich und bei den Gruppenzusammensetzungen so haben, dass häufig eben auf Grundlage der unterschiedlichen Vorerfahrungen es zu Gruppenzusammensetzungen kommt, die eine Klassengemeinschaft völlig neu durchmischen. Das heißt, in beispielsweise, wenn wir, ich mache mal ein Beispiel im Nahraum, wenn wir Kanufahren gehen würden, kann ich natürlich als Lehrer oder Lehrerin anregen, so, wir sitzen uns jetzt in Kanadier, aber bitte mit nicht euren besten Kumpels oder Freundinnen. Das wird erstmals zu schlechter Laune sorgen und für wenig Nachvollziehbarkeit. Beim Schneesport erfolgt dies häufig automatisch auf Grundlage der anderen Fähigkeiten und Fertigkeiten meiner Freunde und Freundinnen. Und die Klassengemeinschaften im Schneesport, die kommen ganz häufig auf einem ganz neuen Level zurück in die Heimat, als sie in den Schneesport gefahren sind.
Gerade in mehrtägigen Ausfahrten können Kinder und Jugendliche viel über sich lernen, elementare soziale Erfahrungen machen. Ja. Steht hier zusammengefasst auch in dem eben zitierten Beitrag. Schön. Du argumentierst, und vielleicht können wir die Argumente einfach nur mal hier ausbreiten und jeder, der zuhört, kann die Diskussion mit anderen weiterführen. Also du argumentierst, es passiert etwas in der Schule, etwas Besonderes. Ja, und das bleibt auch von mir aus da, ne? Und daraus kann sich etwas ein eigenes soziales Lernen entwickeln, eigene Erfahrungen entwickeln. Es gibt ja noch den Auftrag der Schule, so eine gewisse Kultursozialisation zu haben. Also man kann auch noch so argumentieren, von der Schule, in der Schule Gelerntes, Erlebtes in das eigene Leben transferieren. So, die Schule zeigt mir über das Skifahren, eröffnet mir tatsächlich einen Lebenssinn in der Art, ne? Und das Skifahren hat das Potenzial dazu. Also mit Sicherheit wird das häufiger übers Elternhaus so mitgegeben und mitvermittelt, aber das Skifahren steht ja nicht nur dafür, ich fahre mit dem Lift hoch und fahre dann wieder runter, sondern da geht ja ein ganzer Erlebnishorizont auf. Ähnlich wie beim Wassersport auch. Die Kultur, die damit zusammenhängt. Also in der Hütte zusammen zu sein, mit geschundenen Füßen die Skischuhe ausziehen und die am Feuer wärmen, abends zusammensitzen und Karten zu spielen, gemeinsam etwas erlebt zu sein, erschöpft zu sein, die Erschöpfung zu spielen, da hängt ja ganz viel mit dran. Halligalli zu machen, zu feiern. Ich meine, diese Skigebiete bauen ja mehr drumherum auf um ihr Skifahren als das reine Skifahren. Also man eröffnet quasi damit die Möglichkeit, an diesem für uns offensichtlich touristisch-gesellschaftlich relevanten Freizeitkontext auch teilzuhaben.
Und dieses Gruppenerlebnis, was du gerade genannt hast, das möchte ich nochmal bezüglich der Kosten kurz aufgreifen, weil wir natürlich uns immer die Frage stellen und gönnen mir einen kleinen Exkurs und auch eine Kritik an meinem doch sehr geliebten Schneesport, dass ich es kritisch sehe, wie aktuell manche Skigebiete sich hin zur High-Society-Location entwickeln. Das sage ich so ganz offen, weil genau das, was du gerade gesagt hast, natürlich steht beim Schneesport vor allem jetzt in den Alpen auch ein großer, du hast jetzt Halligalli genannt, finde ich ganz gut, also Thema Après-Ski, ein großer Aspekt, der um Feiern und Party sich im Anschluss dreht, der steht, im Fokus vielleicht nicht, aber der steht nebenan. Mhm. Und wenn es hier eine Verschiebung dieses Fokus passiert, wenn dort eine Verschiebung passiert, sehe ich das kritisch, dass teilweise die Preise auf Grundlage einer High-Society-Gesellschaft so in die Höhe getrieben werden, dass es immer exklusiver wird oder bleibt. Oder bleibt oder wird, wie man, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und so möchte ich jetzt zurückkommen auf dein Gruppenerlebnis und dass man, das wäre mein Wunsch, der an die Lehrkräfte und an die Verantwortlichen nach draußen geht, die Schulskifahrten oder Schulschneesportwochen organisieren, dass man alles dafür tut, allen Schülerinnen und Schülern eine Teilnahme zu ermöglichen. Insbesondere diejenigen, die vielleicht, und das ist natürlich auch ein Riesenargument, die sonst niemals die Möglichkeit haben, Berge oder alpines Gelände wahrzunehmen. Und dieses Zusammenspiel, was du auch eben angesprochen hast, dieses Gruppenerlebnis in einer mir völlig unbekannten Natur, gemeinsames Leid, gemeinsame Freude teilen, dies glaube ich unglaublich besonders, gerade dann, wenn ich merke, es können alle meiner Klasse dabei sein. Mhm. Und da gibt es natürlich Fördertöpfe oder ich sage jetzt mal andere Möglichkeiten, die Finanzierung auch für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche ermöglichen. Das geht aber nur dann, wenn diese Fahrten nicht als, ich sag jetzt mal, Bonusprogramm, so als Freizeit angeboten werden. Und das würde ich mir wünschen, dass wir uns dafür einsetzen.
Ja, insgesamt ist Finanzierung natürlich ein großes Problem. Das Land wird nicht reicher, sondern ärmer. Wir haben es in einer globalen Situation zu tun, wo die Gelder woanders hin fließen. Und meine Gespräche zu dem Ministerium Rheinland-Pfalz haben auch zu dem Ergebnis geführt, dass immer weniger, also immer mehr Schulen sich distanzieren auch vom Skisportthema und dann übergehen eben aus Kostengründen zu dem Thema eben Winterwochen zu veranstalten an ihren Schulen. Ne? Das hört sich schon so an wie, oh nein, das ist kein Ersatz, das ist nicht das richtige Paket. Aber um nochmal ganz zurückzukommen, finde ich das tatsächlich auch keine schlechte Lösung. Also mein Ergebnis ist immer so, ich halte das für toll. Ich bin auch in meiner Kindheit viel Ski gefahren, ich weiß, dass zu schätzen, macht das nur nicht mehr, ich brauche das auch irgendwie nicht, aber sonst würde ich es glaube ich machen. Aber es ist problematisch mit Kosten verbunden, es lässt sich nicht realisieren und zurück, die Anfangsidee war ja, wir sollten was im Bildungsinteresse mit dem Thema Winter machen, mit Kindern, ne? Egal auf welcher Schulform sie sind, ne? Und es kann sicher nicht nur ein Thema des Gymnasiums in der Oberstufe sein, sondern muss ein Thema für die soziale Arbeit sein, da sieht es ja noch schwieriger aus. Mit Kindern, die nie die Berge sehen, aus Mainz dann entsprechend die Berge, das findet eventuell nicht statt. Und dann mache ich doch lieber gut organisierte Sachen im Umfeld, ne, die stattfinden in Wäldern oder vielleicht dann auch mal in einer Eishalle, die etwas da mit dem Thema zu tun haben. Und dann ist das Paket ersetzt.
Ja. Nehme ich so wahr und finde natürlich auch alle Bemühungen, die das Thema Schnee, Winter, Eis zum Thema machen wollen, erstmal toll. Stehe der Sache natürlich individuell jetzt ein bisschen kritischer gegenüber. Gar nicht mal, weil ich sage, das sind nicht tolle Sachen, die da durchgeführt werden oder dass die Leute nicht voll emotional und mit Engagement dahinter stehen. Aber die Vereinbarkeit insbesondere, und da möchte ich nochmal einen anderen Punkt kurz aufgreifen, mit, und jetzt kommt's, anderen Fächern. Die wird meines Erachtens auch von uns, wenn wir darüber reden, wie heute, und wir reden das ja aus einer Perspektive, wo wir sagen, die Schneesportwoche an der Schule, na, natürlich ist da der Sportlehrer, die Sportlehrerin voll verantwortlich. Ja, das kann schon sein, aber ein fächerübergreifender Unterricht im Gebirge, der bietet so viele tolle Anknüpfungspunkte, sei es Biologie, sei es, weil ich eben Natur und oder Geografie, ja, Biologie, Geografie, weil ich Natur, Gebirge, Steine mir anschaue. Sei es Physik, wenn ich bespreche, wie ich mir einen Kicker bauen muss, um einen Meter weit zu springen oder wie schnell ich werde, wenn ich Schuss fahre. Gleiches gilt für Mathematik oder. Und das sind Potenziale, die, so glaube ich, und ich war auch schon auf vielen Schulskifahrten dabei, die auch von mir, bin ich ganz selbstkritisch, erst etwas später erkannt und auch irgendwie versucht wurden auszuschöpfen. Und das wäre auch ein Riesenargument für mich, dass wir diese Schneesportfahrt nicht loslösen vom Sportunterricht, auf keinen Fall. Natürlich wollen wir Ski oder Snowboard fahren, aber es gibt total viele Potenziale auch für andere Fächer, die dort im Gebirge toll thematisiert werden können.
Und nochmal, je länger wir uns darüber unterhalten, umso mehr finde ich diesen eigenen von mir eingebrachten Begriff der existenziellen Herausforderung gut. Ich glaube, das könnte, wenn man über Natur und Schule spricht, ein guter Begriff sein, um zu zeigen, was ist notwendig zur Beschäftigung. Und ich glaube, dass jede existenzielle Herausforderung einen auch spielerisch und kreativ macht. So, wenn man zum Beispiel in so ein Schwimmbad schaut, da können Kinder immer noch, auch wenn sie zum 100. Mal da drin können sie spielen. Und das gilt auch für Schnee. Und ich halte viel davon, um es auszuführen, dass Kinder das nicht verlernen dürfen, in diesen Herausforderungen zu begegnen. Es ist kalt, es ist nass. Und ich erlebe es auch bei den eigenen Kindern, dass die, wenn es geschneit hat, nicht unbedingt rausstürmen und einen Schneemann bauen. Mhm. Das war vor 20 Jahren anders. Das wird mal ganz, ganz groß kulturkritisch. Den Kindern kommt dieser Wunsch abhanden, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Nicht nur in der Natur, sondern generell in ihrer gesamten Existenz. Und ich glaube, dass deswegen solche Herausforderungen, Berge, Schnee, Eis, Wasser, Wellen, in der Schule eine ganz große Rolle spielen in Zukunft.
Ja, und da kann ich nur eine kleine Geschichte erzählen, wo auch das Spielerische beispielsweise beim Ski Alpin nicht auf der Strecke bleiben darf. Und es ist eine tolle Empfehlung auch für meine Kolleginnen und Kollegen, die mit Studis oder Schüler, Schülerinnen auf der Piste sind. Es ist ein Element, was ich jetzt sage, was der eigentlichen Technik nicht unbedingt dienlich ist, aber es macht einen Heidenspaß. Es gibt sogenannte Snow Sails. Schneesäge.
Ja, 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 ja. Habe ich schon gesehen. Habe ich in Willingen, wo ich erzählt habe,
hast du das gesehen?
Ja. Ja. Fand ich toll.
Das ist praktisch so ein Segel, was man hinter sich trägt. Man tut die Stöcke zur Seite und man tut es hinter sich. Und wenn man sich ganz klein macht und praktisch die Arme vor dem Körper zusammenzieht, dann ist das Segel am Körper und man kann sich dann ziemlich in einer Schussfahrt die Piste hinunterbegeben, sich groß machen, das Segel geht auf und man wird praktisch dadurch gebremst. Warum sage ich, ist das nicht förderlich für die Technik? Weil man wird praktisch durch das Segel aus der optimalen Abfahrtsposition, aus einer Vorlagenposition nach hinten rausgezogen, fährt also mit einer konstanten Rückenlage, wenn das Segel auf ist, aber es sieht einfach geil aus, wenn das eine ganze Gruppe macht und es macht einen Heidenspaß.
Aber das ist mir für die Sportdidaktik halt immer unglaublich wichtig, dass man sich nicht gleich einer Norm, einer Technik sowas hingibt, sondern schaut, was will ich hier machen? Was fordert mich heraus? Wie kann ich da spielen? Und das kann man am Berg und im Schnee eben wunderbar machen. Einiges sieht man auch bei Olympischen Spielen dann. Also, dass das Snowboard so großmedial rausgekommen ist, das war ja vor 30 Jahren nicht klar, ne? Und so sieht man auch immer wieder neue Dinge, die Menschen da ausprobieren, wo Menschen kreativ werden. Und das finde ich das größte Potenzial des Sports generell.
Und da muss ich auch noch eine Sache sagen, die ich natürlich hier als Verantwortlicher für die Kompaktveranstaltung auch immer sehr, sehr wichtig finde. Wir haben natürlich auch mit Studis zu tun, die zu einem hohen Prozentsatz später mal Begleitungen bei Schneesportfahrten sind. Und dort, ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber wir vergeben auch spezielle Scheine und Lizenzen hier an der Universität. Und das ist jetzt eine persönlich subjektive Meinung. Wir haben tolle Skifahrerinnen, Snowboardfahrerinnen und Snowboardfahrer, Skifahrer dabei. Und das ist auch klasse. Wir haben welche dabei, die sind jetzt motorisch Mittelmaß. Aber was ich hier ganz speziell nochmal herausstellen möchte, mir ist immer am allerwichtigsten, und das würde auch nochmal die Fokussierung meiner Argumente klar machen. Mir ist eher weniger wichtig, ob ein Schüler, eine Schülerin die aktuelle Technik des Ski-Alpin, Carvings, Kurzschwünge, whatever, beigebracht bekommt. Mir ist von einer Lehrkraft, die mit einer Schule unterwegs ist, Risiko, Verletzungs- und Unfallmanagement am allerwichtigsten. Ja. Und da haben wir tolle Einheiten dabei, um klarzumachen, wie führe ich eine Schneesportgruppe sicher durchs Gelände. Ja. Und mir, das ist auch mein Credo an alle, die natürlich, vielleicht eine kleine Klammer, natürlich gehört da auch eine adäquate Fähigkeit dazu, selbst gut und sicher auf dem Gerät unterwegs zu sein. Ja. Aber abseits davon lege ich jedem ans Herz, kümmert euch um die Sicherheit eurer Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dann ist eigentlich schon ganz viel gewonnen.
Also Hochachtung an alle Lehrkräfte, die sich das zutrauen, mit so einer Klasse sowas anzugehen. Ich würde es nicht aktuell tun, würde ich mich so unsicher fühlen. Allein das Soziale auch noch mit dem, du hast ja auch gar nicht immer alle im Blick, ne? Die sind dann zum Teil dann auch allein dann unterwegs, dann ein unterschiedliches Niveau. Also das ist eine große Herausforderung, alle, die das machen. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch, dass das passiert. Jetzt haben wir aber sehr viel über die alpinen Skiabfahrten gesprochen. Man darf auch nicht vergessen, dass es auch Schulfahrten oder Themen in andere Richtungen gehen kann. Langlauf ist ja zum Beispiel auch mit gesundheitlichen Aspekten ein ganz großes Thema. Das ist das Norwegen-Thema schlechthin. Also jeder hat da seine Hütte und es gibt auch Schulen in Bremen, die machen eben Ausflüge nach Norwegen und dann spielt dann eben Langlauf eine Rolle. Also ich würde das alles nicht so eingeschränkt sehen wollen, auch wenn wir unseren Fokus traditionell auf dem Ski Alpin haben. Gibt sicher viele Themen, die man da auch noch angehen kann.
Absolut. Und wenn das so rüberkam, lag das an meiner eigenen Fokussierung. Nicht deshalb, weil ich es nicht in der Thematik einschließen wollte. Du hast vollkommen recht. Egal ob Ski, Alpin, Snowboard, Langlauf oder, was man sonst auf Wintersportgeräten noch tun kann, möchte ich gern alles in die Diskussion einbeziehen. Und auch von mir ein Dank an alle Lehrkräfte, die das durchführen, weil natürlich hängt das auch mit einer großen Selbstmotivation von den meisten zusammen. Aber um jetzt die Klammer zu schlagen, sind manche Äußerungen dann, glaube ich, auch nicht wirklich sinnvoll, weil jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf die Diskussion da in Sachsen-Anhalt. Und dann hat sich ein Sprecher der SPD wie folgt geäußert: In einer Welt, in der Lehrkräfte jeden Tag mehr leisten müssen, wirkt dieser Erlass, also gemeint ist das Verbot, wirkt dieser Erlass wie eine Stinkbombe in alle Lehrerzimmer des Landes. Mehr Demotivation geht kaum. Ach ja, also ich kann ja verstehen, in welche Richtung das irgendwie abzielt,
ja.
Aber das wirkt ja so als, also für mich wirkt das so, als wäre das eine Freizeiturlaubsaktivität für die Lehrkräfte. Und ganz ehrlich, jeder, der das mal selbst gemacht hat, und ich gehöre dazu, der weiß, der oder die weiß, was für unglaubliche Mehrarbeit so eine Schneesportwoche ist.
Überhaupt Fahrten, dann noch mit dem Thema. Also ich habe in der sozialen Arbeit, haben wir mal eine Zeit lang jährlich eine Fahrt gemacht. Ich war immer, nach dieser einen Woche war ich 3 Wochen lang, musste ich selber Urlaub machen. Mhm. Das ist hart, Kinder, Jugendliche so beieinander zu halten und bestenfalls noch in positive Erlebnisse zu bescheren. Man ist ja die ganze Zeit mit seinem Kopf dabei. Es ist schwerste Arbeit.
Ja, wir haben jetzt natürlich, wenn ich auf die Uhr gucke, Tim, viele Argumente genannt. Es gibt noch viele, viele mehr, die für Schneesport sprechen. Natürlich muss man sich insbesondere mit der Nachhaltigkeit und mit Umweltthemen auseinandersetzen. Ich kann hier einige interessante Recherchemöglichkeiten gerne nochmal nennen. Also beispielsweise die ASH, die Arbeitsgemeinschaft Schneesport an Hochschulen, liefert da interessante Punkte immer wieder, die sich immer wieder aktuell mit dem Schneesport und Wintersportwochen an Schulen beschäftigen, die toll aufgearbeitet sind und ich glaube sehr, sehr mannigfaltig klar machen, auf wie vielen unterschiedlichen argumentativen Säulen so eine Schneesportwoche stattfinden kann.
Ja, es könnte mit Sicherheit auch einen eigenen Podcast über Schnee, Wintersport etc. geben. Wir haben viele Dinge nichtmals angerissen. Also wir haben uns sehr stark auf Pädagogik, auf Schule, auf Ski-Alpin bezogen. Wenn wir das Ganze nochmal mit dem Fokus rausgehen, die Sportwissenschaft arbeitet jetzt natürlich auch an ganz anderen Themen in dem Kontext ab. Das Tolle am Schneesport, der ist ja so schön mehrperspektivisch, also zwischen Tourismus, Technik, allein das Equipment oder Technik lernen am Menschen, aber auch Gesellschaft, Reise, Erlebnis, da hängt also so viel dran an dem Thema. Ich finde es sportwissenschaftlich unglaublich spannend. Zwischen Raum, Soziologie, Technik und Pädagogik gibt es da sicher viel zu holen.
Absolut. Und als Abschluss kann man, glaube ich, noch sagen zu unserem Medias Res Blog, wenn wir gesprochen haben über Ab auf die Piste, Schneesport in Schule und Gesellschaft, ist das sicherlich ein Feld, was auch von technischen Innovationen betroffen sein kann, was Nachhaltigkeit und Durchführung angeht. Und vielleicht hören wir uns in irgendeiner Zeit mal wieder und machen einen Relaunch dieser Episode und gucken, was ist eigentlich bis dahin mit dem Sport auf und neben den Pisten so passiert.
Wenn ich das richtig sehe, auf der Uhr haben wir jetzt endlich wieder Zeit für die Olympischen Spiele noch ein bisschen. Ich nenne dir mal ein paar Disziplinen, Christian. Kannst du ganz kurz Stellung beziehen? Und ich werde dann länger Stellung beziehen dazu. Curling hast du schon gesagt. Wie findest du Curling?
Ja, bei einem lockeren Tee auf der Couch kann man machen.
Ja, würde ich auch gerne mal selber machen. Ich finde es immer geil. Eiskunstlauf?
Ist nicht so meins.
Ah, Wahnsinn, finde ich das. Also auch Eistanz, diese Ästhetik der Mitarbeiter, ist Wahnsinn. Bobfahren, hat man schon kurz drüber gesprochen.
Auch nicht so meins.
Find's auch relativ absurd. Jetzt können wir Freestyle, Skiing, Skicross, ist dir bekannt, was das ist?
Ja da bin ich dann eher wieder dabei.
Findest du das? Skicross?
Ja, cool.
Finde ich auch cool. Ja. Dass sie zu viert gegeneinander fahren, finde ich super. Es ist so wie bei James Bond, glaube ich, bei Goldfinger oder so, wo es halt eine Verfolgung mit den Skiern gibt. Das hat noch gefehlt, finde ich super, auch diesen Viererentscheid.
Und wenn ich kurz einen kurzen Punkt machen darf, ich als alter Schiedsrichter, finde total interessant, da muss ich mich nochmal informieren, was darf ich denn, was darf ich nicht?
Eigene Episode könnten wir überhaupt über Schiedsrichter und Juryentscheid, auch Eiskunstlauf oder auch Jury beim Skispringen, habe ich einen spannenden wissenschaftlichen Beitrag erst vor 2 Wochen gehört. Lassen wir aus. Dann noch Skibergsteigen. Das ist neu im Programm gewesen. Hast du gesehen
überhaupt? Habe ich nicht gesehen.
Ja, habe ich nur einmal gesehen. Relativ absurd. Die machen 3 verschiedene Sachen. Geht runter, geht hoch. Wenn sie hochgehen, haben die so Netze auf ihren Skiern, damit sie hochlatschen können. Ja. Mhm. Und dann Felle, Und dann ziehen sie die aus, tun die auf den Rücken, machen die Felle wie ein Känguru vorne in Beutel und gehen Treppen hoch. Aha. Das fand ich sehr absurd. Freestyle-Skiing noch Big Air. Wie findest du das, wenn die sich da sowohl mit Snowboards als auch mit Skiern da so rauswirbeln?
Das finde ich auch sehr cool.
Das finde ich uninspiriert, muss ich sagen, weil das immer dieses maximale Drehen nervt mich, dass sie dann 1040 und 960.
Bist doch
Skater. Ja, aber auch da nur, wenn es irgendwie so ein, ich bin überhaupt kein Skater, also alle Skater, der ist schon um Gottes Willen, ich wäre nur gerne einer gewesen. Nee, aber dieses ständige helikopterartige Drehen ist mir too much, finde ich, ist nicht kunstvoll, ist nur irgendwie so Angeberei, ja, Artistik,
sag
bin
das
ich
mal,
nicht dabei.
Sag das mal Tony Hawk.
Ja, ist uninspiriert, lieber Tony Hawk. Und dann, was viel geiler ist zum Abschluss noch, das will ich mal vorwegnehmen, Shorttrack-Staffel Massenstart. Sagt dir das was? Shorttrack ist klar, ist die kleine Eisbahn.
Genau.
Koreaner sind stark. Mhm. Und dann fahren alle auf einmal los in der Staffel. Du weißt, innen drin, in dem Innenkreis fahren die, die nicht dran sind. Die kommen irgendwann auf die Bahn. Der nächste schubst denen, gibt ihnen so einen Schubs an den Hintern mit und dann sind die dran. Völlig geil anzugucken. Shorttrack finde ich super, weil es auch so taktisch ist. Ja. Es gibt auch so ein Rennen, da kriegen die für jeden Sprint Punkte. Wahnsinnig gut. Gute Idee. Weiter so.
Schön.
Von dem Programm.
Ja, Tim, vielleicht solltest du auch mal in das Programm oder in das Disziplinkomitee.
Ja, das wäre mein großer Wunsch.
Gell?
Ja, das wäre mein großer Wunsch.
Also, wir nehmen Zuschriften auf.
Ja. Ja. Die irgendwo da in irgendeinem Komitee mal mit erfinden dürfte oder entdecken dürfte und sagen, hey, das ist vielleicht eine gute Idee.
Wie viel Vorlauf braucht so eine Disziplin? Das könnte uns jetzt bestimmt irgendwer beantworten.
Ja, da gibt es Arbeiten zum Skateboarding. Das ist ja Jahrzehnte gedauert, bis das dann olympisch war. Ne? Ja. Da gab es 3 Anläufe und so weiter. Ja, das ist immer spannend. Was nehmen die wir aus welchem Grund mit rein? Kritisch ist ja tatsächlich, dass die nordischen Kombiniererinnen nicht aufgenommen wurden. Die Frauen haben sich also sehr beschwert. Mhm. Die letzte olympische Disziplin, wo Frauen ausgeschlossen sind.
Oh, ja. Das ist nicht gut.
Großer Ärger. Deutschen sind so stark drin.
Alright. So, Tim, ich darf dir noch was präsentieren.
Ach ja, richtig.
Ja. Ich dachte, ein Quiz, aber nein.
Nein,
ist ja
kein
viel
Quiz.
Schlimmer.
Ja, ist viel schlimmer, die nächste Episode.
Oh je.
Und ich werde dir mal den Vortitel vorlesen und du kannst mal raten, wohin die Reise geht. Also der Vortitel ist berühmt und berüchtigt.
Boah.
Tim Bindel.
Ah, ja. Nee. Es könnte ein Element aus dem Schulsport sein, was jeder so kennt, wo man sich so dran abarbeitet. Der Kastenturnen vielleicht.
Ja.
Könnte aber in Richtung Sportstars gehen und Idole hatten wir aber auch schon.
Geh mal in Richtung Sportstudium.
Berühmt und berüchtigt. Bestimmte Prüfung, Gymnastik, Tanz?
Das wird doch mal
ganz. Noch früher?
Noch früher im Studium?
Bevor es losgeht.
Oh, die Eignungsprüfung.
Aha.
Verdammt,
berühmt ehrlich. Und berüchtigt.
Das willst du angehen, das Thema?
Was kann, darf, soll und muss die Sporteignungsprüfung?
Oh, Gottes Willen, ich bin krank.
Ja, das gibt einen Solo-Podcast. Ich werde 60 Minuten erzählen.
Du hörst von meinem Hausarzt.
Du hast dich lange gedrückt, aber jetzt machen wir es mal.
Uff. Okay,
ja.
Gehen wir an.
Machen wir.
Wollten wir so.
In diesem Sinne, Freunde, hoffentlich, vielleicht, also aus meiner Perspektive, habt ihr dieses Jahr vielleicht noch eine gute Zeit im Schnee oder auf dem Eis, Tim, haben wir jetzt gelernt.
Kommt bestimmt nochmal. Ich weiß nicht, wann der Podcast veröffentlicht wird, ist wieder zurück ins Zukunftsthema, aber da kommt nochmal was.
Nee, der ist zeitnah. Wir sind ja schon eine Woche zu spät aufgrund deines
Winterreisen.
Winterreisen. Ja, der kommt zeitnah. Also... Morgen.
Ihr könnt übrigens auf Insta parallel bei mir, ich habe lange nichts mehr eingestellt, ich habe einen ziemlich coolen Trick mit einem Lenkbob gemacht.
Mit einem Lenkbob?
Ja.
Okay, in diesem Sinne. Könnt
ihr zeitgleich sehen.
Ja, musst du dann, wenn die Episode kommt, musst du...
Bring ich den raus.
Wunderbar.
Also er ist jetzt da.
Ja,
guckt
sehr
ihn
gut.
Euch an. Geht auf Tim Bindel, wie heißt das, Sportprof oder so, und guckt euch mal meinen Trick an. Cool.
Alright, sehr gut. Alles klar. Dann nächstes Mal Sporteignungsprüfung. Und dieses Mal haben wir gesprochen über Ab auf die Piste, Schneesport in Schule und Gesellschaft. Ihr hattet Fragen.
Ungeklärte Dinge. Wir haben es geklärt. Und wir sind
Christian Theiß
und Tim Bindel.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.